Ladies and Gentlemen, in der linken Ecke, Basti die Zunge Bielendorfer und in der rechten Ecke, Özcan der Hobbit Kosa. Wir sind wieder da, um für euch einen Showfight der Zungen zu veranstalten. Ich begrüße ihn, meinen Herausforderer.
Darf ich schon reden?
Ja, eigentlich schon, ja.
Ficky, Facki, Naam, Saki, hallo, Ficky, Facki. Hey, Basti, Ficky, was geht bei dir?
Ficky, Naam, Saki, Digga, wirklich.
Ja, witzig, 3,70 Mark.
Wow. Das ist ja, ich spüre, es kommt eine Folge auf mich zu, wo mir schwer wird, anderen Leuten zu erklären, was ich beruflich mache. Aber gut, Ficky fucking nah am Saki. Wie geht's dir, mein kleiner Sonnenschein?
Ja, gut, Alter. Ich habe heute Nacht mit dem Duracell-Hasen telefoniert.
Mhm.
Weißt du, was er gesagt hat?
Dass wir keinen Werbevertrag kriegen, hat er gesagt.
Nein, wenn es Schlägerei gibt, ruft ich den was.
Wir haben ja wirklich was für alles an? Schon Werbung gemacht, ne? Aber Duracell hat sich noch nicht mal gemeldet, Digga. Die haben noch nicht mal geschrieben, um zu sagen, wir haben kein Interesse an euch. Muss mir mal vorstellen, wie oft wir diese Firma schon erwähnt haben. Und bis heute, ich meine, guck mal, damals, ich weiß noch, als ich mit Podcast-Werbung angefangen habe, das war nämlich vor Bratwurst und Baklava bei Alliteration am Arsch, da haben sich Reini und ich immer über Dildo King lustig gemacht, die so riesen Dildos versenden durch die ganze Nation. Ja. So, weißt du, so Premium-Dinger, die du auf den Boden klopfst und dann kann Oma Erna sich einmal drauffallen lassen. Und dann hat Dildo King uns damals angerufen und hat gesagt, ey, habt ihr nicht Bock, Werbung für uns zu machen? Das war meine allererste Podcast-Werbung, Dildo King. Die haben sich auch nie bei uns gemeldet, verstehst du?
Da merkt man, wie du uns das verkaufen willst, aber eigentlich ist die Geschichte ganz anders. Ihr habt die ganze Zeit über Dildo King geredet, weil ihr die besten Kunden seid. Und Dildo King hat gemeint so, hey, unser Absatzmarkt in Köln ist riesig geworden. Was ist denn da los? Und dann sind die in System, wir bestellten da so übel. Bastian Bielendorfer. Okay, vielleicht machen wir mit ihm
Ich habe die vorher unter kaltes Wasser gehalten. Die waren im weitesten Sinne desinfiziert, als ich die zurückgeschickt habe. Also, ich habe letzte Woche gelesen, weil ich
nicht wahr sein.
Ich war wegen meinem Knie im MRT und habe gelesen, dass du musst ja, wenn du ins MRT gehst, du warst ja auch schon mal im MRT, musst ja alles ablegen, was irgendwie metallisch ist. Das ist ja allen Leuten bewusst, so, ne? Und dann war halt eine Frau im MRT in Australien. Richtig, die war mit ihrem Analplug im MRT und hat nachher die Firma von dem Analplug verklagt, weil das Analplug als 100% Naturgummi oder Naturkautschuk ausgewiesen war. Dass alle Analplugs aber gleichzeitig auch einen Metallkern haben, um die irgendwie zu stabilisieren, wusste sie nicht. Und dieser Analplug wurde dann während der Untersuchung in ihren Brustkorb gezogen, beziehungsweise irgendwo so Richtung Lunge.
Ja,
aber sie hat es überlebt. Herzlichen Glückwunsch. Ich meine, ich möchte mir,
aber stimmt
Moment,
diese Geschichte
Ding,
auch?
Kannst du googeln. Analplug MRT.
Ja, weil du hast letztens auch so eine Gummistiefel-Geschichte erzählt, Digga. Und die war halt wieder an den Haaren.
Da hat mir auch wieder einer geschrieben, oh ja, das muss ich jetzt korrigieren. Alter, das ist doch kein Faktencheck-Podcast hier. Ich bin doch nicht Lanz und Precht. Hat mir auch so eine Deutsche geschrieben. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Wir reden doch hier spontan über Themen. Das heißt, ich erzähle dir Sachen, die ich gelesen habe, irgendwo. Und davon sind manche Sachen, die ich gelesen habe, wahrscheinlich auch einfach Quatsch. Weil wir leben in Zeiten, wie sagt unser Lieblingspräsident, Fake News. Aber die Analplug-Sache habe ich oft gelesen. Dementsprechend wird die wahrscheinlich wahr sein.
Ja, aber ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, ja, ich habe letztens gelesen, Hitler ist gut. Ich habe das nicht mehr so gut in Erinnerung.
Das ist eine Interpretationsfrage, ne? Also ich kann dir auf jeden Fall ein paar Seiten geben, wo das draufsteht, dass der gut ist. Aber wenn es um Ereignisse geht.
Nein, sie hat mir auch geschrieben.
Also, ja, ich weiß, die Frau war völlig.
Und du warst voll aggressiv.
Eine Woche nicht mehr geschlafen.
Ich habe gesehen, was du ihr geantwortet hast. Ja,
was soll ich denn darauf antworten? Alter, ich habe 5000 Nachrichten. Ja, ich kann jetzt nicht mehr schlafen, weil du hast gesagt, dass da jemand Bauschaum in den Gummistiefel hat. Jetzt habe ich rausgefunden, das ist gar nicht passiert. Und jetzt muss ich meinen Hund zu Hause übers Barbecue halten, um überhaupt wieder irgendwie klarzukommen. Was soll ich denn darauf antworten?
Ja, aber du hättest einfach schreiben können, du so,
hey, danke schön
erwischt,
für die
ich hab Inspiration. Nein, du hättest einfach sagen können, hey, du hast uns erwischt, aber du, Basti, gleich wieder Antwort, DIN A4 Seite. Also hör jetzt mal zu, ich bin Bastian, der beste Mensch auf der Welt, Bielendorfer.
Das hab ich nicht,
und
das
wenn
hab
du
ich
noch
auf jeden
einmal, einmal dich anmaßt, mich in irgendeiner Weise zu diskreditieren, dann wirst du schon sehen.
Wie, und dann aber ist sie zu jetzt, dir gegangen und hat gepetzt, oder was? Hat sie dann gepetzt?
Ja, die hat mir dann den Screenshot von euch geschickt. Beiden geschickt.
Du kannst mich totgelacht, Alter. Damit du das weißt. Ihr könnt mich beide mal. Ist mir völlig egal.
Ich habe mir einfach nur totgelacht. Weil ich mir gedacht habe, ich so, Morok, was ist mit Basti los, Digga? Was gibt der sich für einen Stress? Was gibt der? Alter, schreib doch einfach zurück. Hey, vielen Dank, wir lieben dich auch. Punkt. Dann hätten wir sie als Zuhörerin.
Ist mir scheißegal, ob wir die als Zuhörerin verlieren. Du, hörst du, im Gegensatz zu dir mache ich das ja noch selbst. Weißt du, bei mir kriegen die Antworten noch persönlich vom Onkel Basti, im Gegensatz zu deinem achtköpfigen Social-Media-Team, die schreiben, hey, hier ist Özcan. Ist total schön, dass du meinen Podcast hörst. Das bedeutet mir die Welt.
Bei mir,
vielen, vielen Dank.
Stopp.
Alles Gute.
Bei mir steht immer, dass es Jazz beantwortet.
Ja, steht
die Jazz
da
schreibt immer ihren Namen hin und sagt, immer, liebe Grüße Jazz. Immer.
Ja, weil die denken, das wäre dein Streetname, was du, als du damals als Hooker gearbeitet hast an der A1, so, das Jazz aus dem dritten Bauwagen ganz hinten mit dem roten Kerzchen. Das ist, die denken so, ey, ist das nicht Özcan Name, als er gedanced hat? War er nicht wilde Hips Jazz oder so? Ach, du merkst, ja, ich bin sowieso auf 180. Ich hatte eine schwere Woche.
Du bist voll sauer, Basti. Du bist voll aggressiv, Bro.
Ich bin voll aggressiv, Bro, ey, wirklich. Soll ich dir erzählen, was mir passiert ist?
Ja.
Ich hatte eine geschäftliche Sache, wo ich mit jemandem, der Medienanwältin, sagt man so, glaube ich, oder Medienanwalt, ist ja egal, mich beraten hat für etwas. Und dann sollte es zu einem Termin kommen.
Ja.
Und das Gebäude, in dem der Termin stattfinden sollte, wurde aufgrund einer Bombenwarnung geräumt an dem Tag des Termins. Und
wo war das?
Hier in Köln. Und dann hat der Termin nicht stattgefunden aufgrund dieser Bombenwarnung. Die Person ist aber angereist und mir tat das leid. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist super scheiße, aber was soll ich da machen? Wir können den Termin halt nicht wahrnehmen. Ich lade sie natürlich schön zum Essen ein. Sind wir schön essen gegangen. Dann habe ich mich verabschiedet.
Und dann? Und
wieder nach Hause, ist sie wieder nach Hause gefahren.
Hast du bei Dildo King?
Habe ich bei Dildo King bestellt. Hatte ich zu Hause mein Jakobskreuz aufgebaut. Nein, sind wir nett essen gegangen, wieder in den Zug gestiegen, wieder nach Hause gefahren. Und ich kriegte dann eine Abschlussabrechnung von diesem ganzen Kladderadatsch, was ich mit dieser Person zu tun hatte. Und da war auch dieser Tag mit drin. Und die Person hat mir nicht nur den kompletten Tag in Rechnung gestellt, sondern auch die Zeit für das Mittagessen, auf das ich die Person eingeladen habe. Und ich muss, und sagen wir mal so, bei einem Stundensatz von wirklich, wirklich viel Geld. Also wirklich viel, wo du so denkst, Alter, das kann, also. Man fühlt sich auch so ein bisschen benutzt, wenn man sagt, hey, ja, tut mir total leid, dass der Termin ausfällt, wofür ich wirklich gar nichts konnte. Ich hatte keinen Bezug dazu, ich kann nichts dafür. Ich hätte den Termin gerne wahrgenommen. Und dann sagt man, ja, aber ich lade sie jetzt nicht zum Essen ein. Und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt gibt's vielleicht noch, kriege ich eine Pauschale von, ich weiß nicht, halber Tagesausfall oder so. Die hat mir sogar die Zeit fürs Mittagessen in Rechnung gestellt, während wir da gesessen haben, um auf den Zug zu warten.
Ja, aber ich sag dir auch warum. Guck mal, du hast jetzt gedacht, ich lade die jetzt zum Essen ein und dann sagt sie, Herr Bielendorfer, wissen Sie was, das geht heute auf mich.
Nee, also sagen wir mal so, so gut kannte ich die Person, dass ich wusste, dass es auf jeden Fall nicht so kommen würde. Ich habe die einfach als höflicher Mensch, weil ich das anständig finde, zum Essen eingeladen.
Über was habt ihr denn geredet?
Ich kann doch auch nichts dafür, dass sie nicht in ein Flugzeug gestiegen ist. Also ich zahle jetzt so gesehen dafür, dass sie in den Zug gefahren ist. Da kann ich doch auch nichts für. Die Argumentation ist, der gesamte Arbeitstag war für mich, so gesehen. Das würde für mich aber auch bedeuten, Digga, dass die Person in diesem Zug gesessen hat, nicht einmal auf sein Handy geguckt hat, nicht einmal versucht hat, mit irgendeiner, also für irgendjemand anderen irgendwas anderes zu machen. Wenn ich auch nur eine andere E-Mail für irgendeine andere Person beantwortet hat, ist der Arbeitstag halt nicht für mich.
Ich würde sie so hart verklagen an deiner Stelle.
Ja, richtig gute Idee. Ich habe das Gefühl, die hat keine Ahnung von Recht. Die wird bestimmt verlieren. Nein, aber verstehst du, komm.
Ja, ich weiß
also, komm.
Doch. Digga, ich habe das ja auch erlebt. Also ich weiß ja, wie das ist. Und man fühlt sich dann immer so, machtlos. Weil das Ding ist halt auch, wenn die halt ein Anwalt sagt, nee. Jetzt,
ja, dann
das
weißt
ist
du so. Die wissen, dass sie nee sagen können.
Genau, was willst du da machen? Deswegen habe ich gesagt, Alter, wir müssen mehr Werbedeals reinbekommen, dass dir solche Summen nichts mehr ausmachen, Basti.
Das ist absolut richtig. Wir müssen mehr reinholen, Digga. Wir
also Dildos mehr, oder hey, kennst
Duracell,
du die?
Dildos, Duracell. Alter, das ist doch eine Kombo.
Dr. Pepper.
Du kannst, nein, Digga, du kannst doch den Dildo gar nicht betreiben, wenn du keine Duracell-Batterie drin hast.
Ja, erstens. Und zweitens, kennst du dieses
also,
Dr. Pepper-Mädel?
Dildo schon, Vibrator, ne?
Die hat 2 Millionen Dollar bekommen.
Ich habe das nicht mitgekriegt. Das war so eine Afroamerikanerin, die irgendwie einen Song über Dr. Pepper gemacht hat oder so, ne?
Genau. Die hat einfach in die Kamera geguckt und hat gesagt, hey, ich hatte eine Jingle-Idee für Dr. Pepper. So, Dr. Pepper, baby, is good and nice. Und die haben es dann wirklich genommen. Weil es hatte dann irgendwie innerhalb von ein paar Tagen ein paar Milliarden Aufrufe, dieses Video. Und dann hat sie nochmal 2 Millionen von Dr. Pepper bekommen. Und die
wie,
haben das
aber
jetzt
wie, weil sie Dr. Pepper, baby, is good and nice gesungen hat?
Ja, ist halt ein Jingle. Das ist jetzt denen ihr neues Jingle.
Ja, das ist ein Ohrwurm, Digga. Ja, so viral. Ja, aber die haben keine Musiker, die sich hinsetzen und sagen, Dr. Pepper, baby, is sweet and nice. Da haben die keine.
Ja, aber da merkt man wieder, dass du ein bisschen hängen geblieben bist, Bartholomäus.
Absolut, okay? Absolut.
Weil, das ist richtig. Das
Warte,
Wichtige
ich muss kurz
ja,
meine Gaslaterne anzünden.
Aber, ja, das hängt ja gerade damit zusammen, weil die von Dr. Pepper haben sich gedacht, Alter, das Ding geht gerade viral, durch die Decke. Dadurch ist Dr. Pepper jetzt bekannter geworden. Wir springen auf diesen Zug auf. Wir
Voll.
Machen das jetzt sogar. Das kostet uns nur 2 Millionen Dollar.
Ja, jeder aber die hat doch rechtlich wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung gehabt. Die hätten doch auch hingehen können und sagen können, hör mal hier, Shanice aus Chicago, du kriegst hier ganz tolle 200 Dollar für deinen Jingle und fertig. Und dann hätte die gesagt, 200 Dollar. Und dann hätte die gesagt, ja, 200 Dollar.
Ja, und dann hätte Dr. Pepper einen Shitstorm bekommen von der ganzen Welt, weil die sich denken würden, ihr seid ein Millionenunternehmen und gibt der 200 Dollar. Aber die haben jetzt 2 Millionen, jetzt sind alle zufrieden, alle sagen, Dr. Pepper ist richtig cool, jung, die sind auf Insta, TikTok, guck mal, huhu, und wir trinken das jetzt.
Also ich trinke ja gerne Dr. Pepper, ich mag das.
Ja, Basti, Dr. das zieht Pepper. Jetzt nicht mehr.
Ist zu spät, ne? Wenn der Doktor, warte, wir machen eine deutsche Variante so. Dr. Pepper schmeckt mir gut, davon habe ich immer Stuhlgang. Meinst du, das könnte gehen?
Wow, mach mal nochmal, sag nochmal, ich muss das nochmal...
Kannst du vielleicht so ein Intro mit Dings machen? Also so ein Beatbox-Intro?
Ja, was willst du nochmal sagen?
Dr. Pepper schmeckt mir gut, davon habe ich immer Stuhlgang.
Okay, 1, 2, 3, 4. Jetzt musst du kommen.
Dr. Pepper schmeckt mir gut, davon habe ich immer Stuhlgang.
Sehr cool.
Also Dr. Pepper, also, ich bin ehrlich, wir machen es auch für 1 Million, oder?
Ich würde für 1 Million würde ich mir sogar Dildo King in den Arsch schieben und Dr. Pepper ein Blatt.
Schöner kann man es nicht formulieren. Schöner kann man es nicht formulieren.
Ja, Bro. Also, jetzt aber warte mal ganz kurz. Wenn man zu dir jetzt kommen würde und sagen würde, hör mal zu, Basti, du kriegst 1 Million Euro, wenn du jetzt dieses Ding von Dildo King hinabschiebst und den Arsch einblasen musst.
Also, es geht ja.
Aber 15 Minuten, Basti, würdest du.
Digga, es kommt am Ende natürlich auf die Umstände an. Ist es in einem schönen Setting? Befinde ich mich auf einer Autobahnraststätte auf der Höhe Winselohe oder sind Kerzen an? Hast du mir Céline Dion angemacht? Du bist.
Nein,
du bist
also
rasiert,
ich erkläre dir das Setting.
Das ist wichtig für mich.
Ich erkläre dir das Setting, okay? Ich bin komplett eingeölt. Okay, ich lieg in einer halboffenen Muschel, natürlich total rasiert, Basti, und ein Weg ist für dich vorbereitet mit Rosenblättern aus Manfredonia, Italien, und du läufst jetzt Schritt für Schritt und im Hintergrund läuft von Michael Jackson And I send it out, a major love, it's just another part of me. Und du bist dann und du hast dann so Seile, so ein Rucksack, das an so Drahtseile gebunden ist und dann heben die dich hoch und dann geht die Muschel ganz auf und dann lassen sie sich auf mein Pimmel fallen. Und dann, wenn du ankommst, dann guckst du in die Kamera und sagst, another part of me.
Ekelhaft. Einfach ekelhaft.
Dr. Pepper, baby, is good and
nice. Oh mein Gott, man wundert sich, wo solche Jingles teilweise herkommen. Ich habe letztens einen Podcast gehört, hier Kampf der Unternehmen hieß das, glaube ich. Super, kann man mal reinhören. Da ging es um um Haribo ging es in der Folge. Und was ist der bekannte Werbespruch von Haribo, den jeder kennt?
Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso.
Genau, jeder kennt diesen Spruch. Und den hat der Gründer oder ich glaube der Sohn des Gründers, der dann jahrelang, bevor jetzt vor ein paar Jahren gestorben ist, das Unternehmen angeführt hat, Hans Riegel, weil die Firma heißt ja Haribo, Hans Riegel Bonn, hat diesen Spruch in, ich glaube, 30er oder 40er Jahren von so einem Werbetext dafür. Ich glaube damals irgendwie 100 Mark, 200 Mark, relativ viel Geld zu der Zeit. Aber natürlich hat er nicht, also da kam wirklich jemand zu ihm und sagte, ey, ich habe einen coolen Spruch. Und dann sagte er, ja, sagen Sie mal einen coolen Spruch. Und dann sagte er, ja, will ich aber erstmal Geld haben. Und dann hat er halt, also davor hieß es einfach Haribo. Und dann hat er, Haribo macht Kinder froh. Und dieses und Erwachsene ebenso kam erst viel später dazu. Aber es ist schon krass. Ich sag dir, wenn du dement im Krankenhaus sitzt mit 95 und weißt nicht mehr, wie deine Kinder heißen und dein Name und sonst was und dir den ganzen Tag am Lullack rumspielst, was du jetzt schon tust. Wenn dann einer in den Raum kommt und sagt Haribo, willst du aufstehen und sagen, Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso.
Ja, natürlich.
Weil solche die Klamotten Jingles brennen sich in dein Gehirn für immer.
Ja, also Jingles oder Merci. War ja auch so. Merci,
merci
dass es dich gibt.
Das denke ich immer, wenn ich dich höre.
Eine Allianz fürs Leben. Allianz. Hoffentlich Allianz versichert.
Wie, aber alles krass, ne? Aber es gibt irgendwie, gibt solche Jingles noch? Also so modern, ja, also jetzt von...
Ich will so bleiben, wie ich will. Du darfst.
Ja, aber das ist ich ja auch schon 30 so Jahre alt.
Nee, das ist ein neues Lied.
Es gab doch, ich liebe 90er-Jahre-Werbung. Ich liebe dieses, wenn diese beiden Hühner durch den Park joggen mit ihren Stirnbändern und dann sagt sie, ich habe jetzt so Geschmack, ich habe so Lust auf was Süßes. Und dann so, ja, dann probier doch mal Jogurette. Und dann klappt die so einen Kühlschrank auf und dann sind da einfach 300 Packungen Jogurette drin. Sagt sie, das ist so leicht, das spürst du gar nicht. Denkst so, ja, es ist nicht ganz wahr, glaube ich. Ich finde es viel geiler, dass es heute ja auch so Themen gibt wie Scheidentrockenheit oder frühes Wasserlassen bei Frauen, wo es dann auch so Situationen gibt, wo die dann einfach da sitzen und sagte, früher habe ich mir bei so einer Situation immer in die Hose gemacht. Aber seit ich das, ich weiß nicht mehr, wie das Produkt heißt, seit ich das und das habe, passiert das nicht mehr. Und dann erzählt die das ihrer Freundin beim Tee. Und denkst so reden Menschen doch nicht miteinander. Meine Oma Erna sitzt doch nicht mit ihrer Schwester Renate und sagt, hör mal, seit letzter Woche pisse ich mich nicht mehr ein, weil seitdem flocke ich mir hier immer den Tamponilo rein oder was weiß ich, was das da war in dem Fall.
Ja, aber das ist doch ein ganz normales Thema. Also wo soll man sonst über dieses Thema reden?
Das ist absolut
im Swingerclub?
Richtig. Im Swingerclub? Ja, da wird das auch ankommen. Es gibt ja auch Branchen, die haben Werbeprobleme, verstehst du? Wir könnten ja sagen, ey, wir machen Werbung für die niemand Werbung macht.
Ja, wenn die pleite gehen wollen, auf jeden Fall, dann sollen die uns...
Man hat ja bei Zigaretten zum Beispiel auch in den letzten 70 Jahren immer mehr runtergefahren, so was man an Werbung... Guck mal, als ich aufgewachsen bin, genauso wie du, gab es noch Zigaretten-Fernsehwerbung.
Stimmt.
Dann durfte man plötzlich, ich weiß nicht warum, ich glaube, weil man dann eine Alterskontrolle hatte, wahrscheinlich war das der Gedanke, nur noch im Kino für Zigaretten werben. An Mitte der 90er, Anfang 2000er,
richtig,
durfte man nur noch im Kino für Zigaretten werben, weil man ja dann so gesehen sagen konnte, okay, der Film ist ab 16, also können wir hier Zigarettenwerbung zeigen. Im Fernsehen konntest du ja nicht kontrollieren, welche Altersklassen diese Werbung gesehen haben. Und mittlerweile darf man noch Plakatwerbung machen für Zigaretten?
Nee, ich glaube, eine Zeit lang waren auch Printmedien verboten. Und
erlaubt,
ich glaube inzwischen, es war verboten und dann war es wieder erlaubt. Also ich weiß noch an den Haltestellen, dann hieß es, also ich glaube um die 2000 Jahre herum war es verboten und dann war es wieder erlaubt irgendwie. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, Basti.
Man darf auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob man im Kino noch werben darf, Fernsehen auf jeden Fall gar nicht. Dann kam man ja irgendwann dazu, dass man diese Sprüche draufgekloppt hat und jetzt noch Bilder. Also irgendwie kann den ungeborenen Embryo stören und dann darunter so ein Bild, wie weiß ich nicht, so ein Embryo halt nicht mehr ganz gesund aussieht. Und dann kann man sich wiederum dafür Das habe ich auch gesehen. Ich weiß nicht, ob der, du bist ja Raucher, ich nicht. Kann man sich so Verpackungen dafür kaufen, wo man das dann reinschiebt, damit man ja, den Warnhinweis nicht mehr sehen kann?
Ja, aber das war ja schon in den 2000er Jahren, gab es ja diese Dinger. Also ich glaube, die gibt's gar nicht mehr. Es juckt doch keinen. Ja, Digga, also die Kinder schreckt das auf jeden Fall ab. Das finde ich gut. Einen Erwachsenen juckt es ja nicht. Also du guckst jetzt nicht drauf und siehst da so eine schwarze Lunge und sagst dann, oh, jetzt höre ich aber auf, weißt du? Und
nein,
ist halt eine Sucht. Ist halt eine fucking Sucht, Digga. Ist halt
aber
einfach,
das, deswegen finde ich das ja so etwas schwierig, dass man dann sagt, ja, jetzt müssen wir das da draufdrucken und wenn wir das so groß schreiben. Auf Plakaten gibt's das nämlich auch noch. Und da muss das ja in Relation zu dem Plakat, muss der Warnhinweis auch eine gewisse Größe einnehmen. Das habe ich letztens gesehen. Du hast so ein Plakat, das riesengroß ist, so 3 Meter mal 2 Meter, wo irgendwie so ein sympathisches Pärchen Gaulois in den Händen hat und sich so anlächelt. Und dann steht einfach in Schriftgröße 97 darunter, Rauchen verursacht Krebs. Und das ist, ich weiß nicht, ob die Werbung dann noch so viel bringt. Ich glaube eh nicht, Bro, dass diese Werbung,
ja,
früher
das
hat das was gebracht, die Werbung. Der Marlboro-Cowboy hat Millionen von Leuten umgebracht.
Ja, aber jetzt, guck mal, das ist wie wenn man vor einer Spielhalle ein Bild aufhängt, wo ein Mann obdachlos auf der Straße sitzt und darüber schreiben sie, er hatte noch eine Familie, weißt du? Oder auf einer Bar einen Mann siehst, der sein Kind schlägt. Alkohol bringt sie zu Sachen, die sie nicht machen wollen. Natürlich ist das, es ist halt eine fucking Sucht, Digga. Das ist so schwer, von diesem Scheiß wegzukommen. Weißt du, das ist wie wenn du einem Spielsüchtigen sagst, ja, hör doch auf, ist doch dumm. Weißt du, oder einem Heroinabhängigen sagst, also jetzt reicht's aber langsam mit deinem Löffel und der Kerze. Weißt du?
Jetzt ist, aber, ja, Maximilian. Aber,
das ist ja seit den 70er und 80er Jahren, oder sag mal Ende 80er, ist es ja ganz offensichtlich, was Rauchen mit dir macht. Das Gesundheitsministerium, die Bundesregierung, die hatten alle Möglichkeiten dieser Welt zu sagen, okay, ist das so schlimm, es sterben so viele Menschen pro Jahr, dann verbieten wir das doch. Weißt du? Also
verbieten wäre wahrscheinlich gar, also du meinst es als illegale Droge zu kennzeichnen?
Ja, also
so
als
wie Heroin
etwas, was
oder so?
Ich, ja, Digga, also ich bin Raucher, seitdem ich 15 bin. Ich habe schon 20 Mal versucht aufzuhören. Wie oft habe ich diese Entscheidung getroffen? Ich habe gesagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Weißt du, es ist schlecht für mich, ich kann nicht richtig atmen. Und dann siehst du halt wieder irgendwo eine Kippe, Alter, und dann fängst du halt wieder an, nimmst einen Zug und bist wieder im Game. Ich bewundere die Menschen,
bei dir,
die komplett. Es ist eine
Achterbahnfahrt, ja auch, dass wenn du Stress hast, ne?
Ja, wenn ich Stress habe, natürlich, das ist halt ein Nervengift, Bro. Du denkst halt, ah, das hilft mir, dadurch wird es jetzt besser. Es wird ja gar nichts besser. Aber es ist ja bewusst, dass das einen kaputt macht und
Das ist die kognitive Dissonanz. Aber ich meine, es gibt einen sehr schönen Song von den Editors, da heißt The Saddest Thing I Ever Saw Were Doctors Smoking Outside the Hospital Door. Ist ein langer Titel, aber es stimmt. Also geh mal ins Krankenhaus und dann siehst, mittlerweile haben sie ja draußen diese traurigen Hütten aufgebaut, diese Glasrondelle direkt so am Eingangsbereich, wo dann so Leute drin sitzen, denen sie schon das Bein abgenommen haben und die dann trotzdem sagen, ja, das andere Bein kriege ich auch noch ab. Ne? Und daneben stehen dann Ärzte, wo du so denkst, Alter, ihr arbeitet in dem Krankenhaus, ihr seht den ganzen Tag Leute an, die den Folgen des Rauchens verrecken und geht erstmal raus und zündet euch eine an. Aber es gibt kaum etwas, was, sagen wir mal, weniger logisch ist als Drogenkonsum oder Rauchen. Ne? Und
ja,
ich habe letztens auch gelesen, dass sogar dass die Abhängigkeit bei Nikotin beziehungsweise bei Zigaretten, also ist ja nicht nur Nikotin, da sind ja ganz viele Stoffe drin, ist höher als bei jeder anderen Droge.
Ja.
Sogar Heroin ist weniger.
Genau, ja. Also da sind ja irgendwie tausende Stoffe drin in der Zigarette. Das wird ja auch mit Parfüm und, weißt du, da kommen ja so viele Stoffe noch auf diesen Tabak. Also geh doch mal und nimm dir eine Tabakpflanze, lass das trocknen, roll das zusammen, rauch mal auf Lunge. Also schmeckt ganz anders, weißt du? Wie wenn du eine Zigarette rauchst. Also da sind ja so viele Zusatzstoffe und die Verarbeitung, der Aufbau der Zigarette, wie es gestopft wird mit dem Filter und weißt du, wie es abbrennt, das ist ja alles eingeplant. Dementsprechend wird das ja halt auch hergestellt.
Es wird bewusst so hergestellt, dich schnellstmöglich abhält. Genau. Und da hast du natürlich recht, dass man sagen könnte, wie kann es sein, dass eine Regierung Und es gibt ja, glaube ich, kein Land auf der Welt, in dem Rauchen illegal ist. Das glaube ich, vielleicht liege ich falsch, aber ich glaube...
irgendein Land wird es jetzt verbieten.
Aber Rauchen komplett verbieten?
Ja, ja.
Okay. Ja, aber wie willst du das denn machen? Du hast doch Millionen Süchtige, die kannst du doch nicht, also dann wird es doch zu einer Art Schwarzmarkt kommen. Du hast ja auch das Problem, du hast ja schon Raucher, kannst du ja nicht von einem auf den anderen Tag sagen, jetzt ist das illegal, jetzt kommt dir ein Knast dafür. Also ich weiß nur, dass es natürlich viele Länder gibt, in denen es so absurd, also man hat versucht, es über den Preis zu regeln. Mittlerweile sind Zigaretten in Deutschland ja auch. Also,
guck mal, Neuseeland hat es versucht, also okay. Die Malediven haben ein drastisches Rauchverbot für alle ab dem 1. Januar irgendwie Geborenen. Also die haben halt gesagt, die alte Generation, die schon süchtig ist, ja, die dürfen, aber alle ab 2007 Geborenen, die dürfen nicht mehr. Und Neuseeland hat es versucht, hat es dann aber wieder zurückgenommen.
Krass, okay, ja gut, das ist natürlich auch ein Gedanke, dass man das ab einem bestimmten Alter verbietet. Ne? Also, dass man sagt, okay, die heute 16-Jährigen dürfen nicht mehr anfangen. So. Und wenn, dann ist das illegal. Ich weiß nicht, wie man das durchsetzen soll und wie man das kontrollieren soll. Dafür ist es einfach auch ein zu großes Kulturphänomen. Aber ich hätte noch eine Mutter, wenn Rauchen nicht wäre, wie Rauchen ist. Deswegen, ich habe meine Mutter an Lungenkrebs verloren. Ne? Und
ja, eindeutig
an die Folgen des Rauchens. Und ich habe dir auch mal erzählt, dass in dem Hospiz, in dem sie war, wir haben ja schon darüber gesprochen, gab es 12 Zimmer. Und ich habe durch Zufall mal die Liste gesehen mit den Erkrankungen und es war halt 11-mal Lungenkrebs.
Ja, ja.
Und
ist halt auch einer der aggressivsten, klar. Ja, ja. Ist ja, also guck mal, ich habe jetzt gerade...
Plus das, und das werden jetzt wieder Leute auch aus dem Busch springen, sagen, ja, aber es gibt ja noch 1000 andere Krebserkrankungen, die vom Rauchen kommen. Ja, natürlich. Also natürlich. Klar, nee, also du musst nicht Lungenkrebs kriegen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du davon Krebs bekommst, ist nicht gering.
Ja, man kann es nicht, also ein Pathologe kann jetzt nicht, wenn er jemanden untersucht, feststellen, ob die Person jahrzehntelang geraucht hat oder an der Bundesstraße gewohnt hat. Weißt du? Also diese Differenzierung gibt's nicht, wenn die halt eine dunkle Lunge sehen. Aber eins ist klar, ist natürlich nicht gut, Digga. Aber guck mal, ich habe jetzt nochmal gegoogelt, 15 bis 16 Milliarden Euro hat Deutschland im Jahr 2024 eingenommen. Tendenz sinkend, also immer weniger Leute rauchen. Die jungen Leute, finde ich richtig cool. Auch das wird weniger. Das soll aber jetzt komplett verboten werden.
Vapen wird verboten?
Ja, also das soll komplett, ja doch, habe ich jetzt, also zumindest diese mentholhaltigen sollen verboten werden und Mentholzigaretten
ja waren schon die verboten,
sind ja, genau,
oder?
Die sind ja schon.
Da weiß nämlich, dass Helmut Schmidt, Gott sei seiner Seele gnädig, der am meisten verehrte Bundeskanzler, der war ja Kettenraucher. Und ich glaube, der hat noch mitbekommen, dass Mentholzigaretten verboten wurden. Und dann gab es irgendwie die Sage, und ich glaube, es ist sogar wahr, dass der die auf Vorrat gekauft hat. Dass der irgendwie zu Hause oder in seinem Büro 20.000 Zigaretten Menthol hatte, weil das war seine Marke. Und ich meine, der Mann war schon über 90 und der dachte so, ey, ich werde doch jetzt höre ich auch nicht mehr auf.
Aber guck hier,
das ist übrigens auch das Krasse, wenn du so alt bist, hat mir ein Bekannter letztens erzählt, der 85 ist und raucht, seit er 10 ist oder 12, dem haben die Ärzte gesagt, wenn du jetzt aufhören würdest, würdest du dich umbringen, weil dein Körper so krass daran gewöhnt ist nach 70 Jahren, dass der Schock deines Körpers, du könntest gar nicht mehr aufhören.
Ja, wie ist es bei dir mit Sex gegen Geld?
Was?
Könntest du damit aufhören, Basti, dass Leute von dir Sex wollen und dir
von
dafür
mir?
Geld zahlen?
Ja, ja, das, ich kann damit nicht aufhören. Das ist bei mir ja so ein... Was, gibt es irgendwelche Verschaltungen in deinem Gehirn, die ich nicht mitbekommen habe? Was wolltest du gerade? Du wolltest gerade was Elaboriertes
sagen,
Dr. Kosa.
Du bist so ein sagen, Digga, du bist echt so ein Typ, also mit dem, also du bist der Typ, der in die Sauna geht und neben mir sitzen würde und ich so meinen Finger in deinem Popo und du so, hey, was machst du?
Was?
Hallo Basti, herzlich willkommen in meinem Psychokarussell. Nein, was wollte ich sagen? Ja,
ich
die Dinger
nicht.
Werden jetzt verboten. Also es werden 16 Inhaltsstoffe von Vapes verboten und ganz oben auf der Liste steht halt Menthol und das braucht man irgendwie, um diese ganzen Geschmäcker zu erzeugen. Weißt du, es gibt ja so Strawberry, Blueberry und so Zeug.
Mmh,
und
lecker.
Wenn das
dann
verboten
der,
ist...
Schmeckt der Lungenkrebs so lecker nach Heidelbeere irgendwann.
Ja. Ja. Ja, aber so, Basti, also ich meine, wenn du Es ist halt eine Sucht, Digga.
Wir haben, eigentlich ist es gut für die jungen Leute, dass heute der Status von Rauchen nicht mehr der ist in den 90ern. Also als wir aufgewachsen sind, ich war der einzige Nichtraucher in meiner Klasse. Es war einfach, also ähnlich wie in den 60er, 70er Jahren war es auch in den 90ern. Jedes Pop-Idol hat geraucht. Das war omnipräsent. Ja. Ich glaube, der einzige, der nicht geraucht hat, war Michael Jackson. Sonst haben alle großen Rockmusiker, alle haben geraucht. Immer. Und das war, man hat ja dann immer mehr angefangen, das zu verringern in den Medien. Lucky Luke zum Beispiel durfte nicht mehr rauchen. Die ersten, weiß ich nicht, 20 Jahre war Lucky Luke der Cowboy, der schneller ist als sein Schatten, hatte immer eine Zigarette im Mund. Und irgendwann hatte der dann halt keine Zigarette mehr im Mund.
Ja, und, stimmt.
Man hat sogar in der Geschichte teilweise Sachen, wer war das denn nochmal? Ah, shit, ey. Man hat auf jeden Fall bei einer sehr bekannten Persönlichkeit nachträglich aus allen Bildern die Zigaretten raucht. Walt Disney war Kettenraucher und ist ja auch relativ früh gestorben mit Mitte 60. Und es gibt ganz viele Bilder von Walt Disney, wo er die Hand so komisch hält. Also so, als wenn er eine Zigarette in der Hand hätte. Aber die Zigarette ist nachträglich rausretuschiert worden.
Oh, okay. Ja, ich sag ja, wie gesagt, Bro, das ist, es ist nicht einfach. Und warum? Also
vielleicht
können die
Community uns ja mal Tipps geben für dich, was man machen kann. Was hast du denn schon probiert, mein Hase?
Ich habe schon alles versucht, Digga. Ich habe schon Akupunktur. Und, also das Beste ist einfach so aufzuhören. Weißt du?
Danke, Doktor.
Ja, ist so. Also diese Entwöhnungszeit, du brauchst den Nikotinkick, ja, aber es sind ja mehrere Sachen. Es ist ja auf der einen Seite ist es das Nikotin, was dein Körper verlangt. Auf der anderen Seite ist es halt Gewohnheit. Dass du zum Beispiel irgendwo sitzt und sagst, ich brauche das. Dann ist es dein Nervensystem, was danach verlangt. Dann ist es das Haptische, weißt du, dass du etwas zwischen deinen Fingern hältst und halt, weil du es gewohnt bist. Weißt du, ich sitze manchmal im Auto, ich habe aufgehört zu vapen, Digga, und ich suche mein Vape. So intuitiv.
Ja, und dann sagst du, halt hey, gelernte Handbewegungen sind.
Ja,
ne?
Genau, weil ich habe doch aufgehört. Aber, wie gesagt, es ist immer einfach. Weißt du, es ist wie wenn ein Psychologe zu jemandem, der spielsüchtig ist, ja, hören Sie doch jetzt einfach auf, also Sie geben ja Ihr ganzes Geld aus. Das ist ja, das macht ja gar keinen Sinn. Weißt du, aber so ich, von ich, oben herab ist ja immer, weißt du, immer
ja,
so dieses
ja
Zeigefinger hoch und du weißt aber schon, dass das schlecht für dich ist. Ja, Digga,
es gibt ja die beiden Termini, extrinsische und intrinsische Motivation. Extrinsisch ist, wenn jemand neben dir steht und sagt, hör auf zu rauchen. Intrinsisch ist, wenn du selber von dir aus intrinsisch von deinem Inneren heraus die Motivation fasst. Und die Wahrscheinlichkeit,
und außen.
Dinge Genau, die Wahrscheinlichkeit, Dinge umzusetzen, das gilt jetzt nicht nur fürs Rauchen, sondern für alle Dinge, ist, wenn die intrinsische Motivation ist, immer viel höher. Macht ja auch Sinn. Nur weil dir irgendjemand sagt, mach das. Das Interessante finde ich immer, wenn ich Leute kennenlerne, die mit Rauchen aufgehört haben. Zum Beispiel letzte Woche habe ich noch mit jemandem drüber gesprochen. Der hatte, also manchmal ist es bei Leuten, dass die ein traumatisches Erlebnis haben, Herzinfarkt oder so, und dann sagen die Ärzte, ja, also wenn sie weiter rauchen, haben sie wieder einen. Und dann hören die sofort auf. So als wäre das vor dem Herzinfarkt nicht klar gewesen, weißt du, dass das nicht gut ist. Aber der Herzinfarkt, der hat bestätigt es. Und dann können die auch aufhören. Oder ein Kumpel von mir, der hat irgendwie gesagt, so, er hat morgens gemerkt, das Erste, woran er denkt, ist eine Zigarette. Dann hat er gesagt, ich rauche jetzt noch genau eine auf dem Balkon und dann nie wieder. Und hat das auch durchgezogen. Und das finde ich krass, weil es gibt halt natürlich der Großteil der Menschen ist eher auf deiner Seite. Aufhören, anfangen. Immer wenn eine Stresssituation kommt, immer wenn irgendwas kommt, was fordernd ist,
das. Ja. Du
kommt
suchst
das
eine
dann.
Ausrede.
Oder natürlich umgeben von Leuten halt, ne? Oder natürlich, du stehst draußen und dann haben die Kippe in der Hand und dann bist du eh im Arsch. Ne?
Ja, aber guck mal, das Beispiel, was du vorhin genannt hast, zum Beispiel der Arzt sagt Herzinfarkt, also ein Trauma oder ein schlimmes Ereignis. Ist ja wie in einer Beziehung zum Beispiel. Eine Beziehung, die läuft nicht. Es gibt immer wieder Probleme. Irgendwann sagt einer von beiden, es reicht jetzt, ich gehe jetzt. Was? Ja, ich gehe jetzt, ich packe jetzt mal, es ist vorbei. Und dann merkst du, oh oh, und dann ändert sich das auf einmal, das Verhalten. Also, und man merkt dann, okay, jetzt muss aber, wenn ich jetzt nicht switche oder nicht aufhöre oder immer noch so weiter assi bin oder das und das sage, das und das mache, dann ist diese Beziehung vorbei und auf einmal merkst du, oh oh, ja. Aber es kommt dann halt immer wieder aus dir vor und das ist ganz schlimm. Wie gesagt, die rauchen, die wissen, was ich meine. Und jeder, der sich eine Schachtel kauft, der macht das nicht gerne. es ist geil morgens, Zigarette, Espresso. Aber wie gesagt, jeder weiß, das kostet mich unzählige Tausende Euros im Jahr. Und über die Jahre hinweg, Digga, sind ja, wir reden hier, wenn du 20, 30 Jahre, reden wir über fast 100.000 Euro.
Ja, du zahlst nicht nur mit Geld, du zahlst mit Lebenszeit. So simpel.
Ja, auch,
ne?
Auch.
Du zahlst Lebenszeit. Es gibt diese alte Rechnung, jede Zigarette kostet dich 7 Minuten. Das ist natürlich Quatsch. Das ist so ein bisschen wie bei Hunden zu sagen, 7 Jahre, ein Menschenjahr und so. Aber niemand geht komplett unberührt davon, wenn er jahrzehntelang raucht. Auch Helmut Schmidt hatte 3 Bypässe und Atemprobleme und so. Ne? Der hat halt sehr lange gelebt.
Ja.
Bei meiner Mutter zum Beispiel. Ich habe als Kind alles versucht, damit sie aufhört. Ne? Ich habe die Zigaretten weggeschmissen, im Klo runtergespült, im Garten vergraben. So, weil ich genau davor Angst hatte. Ich weiß noch, als meine Mutter mir sagte, sie hat Lungenkrebs, habe ich echt so zu Hause gesessen, weil meine Mutter war so ein Typ, die hat das so zwischendurch erzählt. Die hat mich irgendwas gefragt, so, ja hier, der Router, da funktioniert nicht, da musst du mal kommen. Ach so, ich war beim Arzt, ich habe übrigens Lungenkrebs, aber ist nicht heilbar, deswegen müssen wir da nicht lange drüber reden. Da habe ich gesagt, was? Und dann hat sie mir erzählt, dass sie in einem Jahr tot ist. Aber dann wollte sie wieder über einen Router reden. Und das war krass. So. Und ich weiß noch, dass ich da an dem Nachmittag, als ich das erfahren habe, dass meine Mutter daran sterben wird, so gedacht habe, Alter, hätte ich mir noch mehr Mühe gegeben als Kind.
Nein.
Hätte ich. Aber das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das war ja nicht meine Verantwortung als 10-Jähriger oder als 8-Jähriger, meine Mutter vom Rauchen abzuhalten.
Absolut. Absolut. Und es ist auch schön, dass du das jetzt so formulierst, weil, Digga, es muss bei jedem, ich meine, du bist selber Psychologe, also abgesehen jetzt vom Rauchen, ein anderes Verhaltensmuster, wir hatten es gerade mit intrinsisch und extrinsischer Motivation. Wenn jemand zum Beispiel sich ändern will, dann muss es von ihm kommen. Weißt du, es bringt nichts, wenn meine Kumpels mich zu einem Psychologen schleppen und sagen, hey, dir geht's nicht so gut, Özcan, du solltest vielleicht mal. Weißt du, es muss ja von mir selber, dass auch dieser Zugang in mir frei wird, dass ich sage, ich öffne jetzt diese Tür, sodass diese Person, der Psychologe, Psychologin reinlaufen kann, um mit mir zu sprechen. Und so ist es bei jedem anderen Dingern auch. Die außen stehen, es bringt nichts, Digga. Es bringt einfach nichts, weil dann kommt wieder der Moment, du fährst im Auto, du siehst eine Tankstelle, du so, jetzt war ich so lange im Stau, ich muss jetzt mal eine rauchen. Verstehst du? Du suchst immer eine fucking Ausrede. Oh, das
unser
hat mich
Gehirn
so
ist
genervt.
Halt empfänglich für Süchte, ne? Und unser Gehirn ist empfänglich für Süchte. Ich bin sicherlich süchtig nach Zucker, so, ne? Und ich könnte keine Woche komplett ohne Süßes leben. Das ist traurig, sich das einzugestehen, aber das stimmt. Ich könnte nicht eine Woche ohne Schokolade klarkommen. Also klar, ich würde mich nicht umbringen oder verrückt werden, aber mir würde das extrem schwer fallen. Extrem schwer. Und für mich ist auch zum Beispiel, wenn ich auf Tour, legen die natürlich bei jeder Location, legen die Süßigkeiten hin. Aus gutem Willen, so im Sinne von, hey, willkommen, hier ist ein bisschen was zu essen, hier sind ein paar Süßigkeiten. Tödlich für mich. Meine Überwindung, das nicht anzurühren, das nicht zu essen, besonders wenn es was Leckeres ist, weißt du, wenn das jetzt so all die Imitations-Snickers sind, dann kriege ich das noch hin. Aber wenn da so eine geile Lindschokolade oder so liegt, ey, boah, kann ich mich nicht beherrschen, ne?
Ja, aber Bro, da stellt sich jetzt die Frage, bist du süchtig nach der Schokolade oder fehlt dir einfach Dopamin? Verstehst du? Das ist oft bei Menschen auch, gewisse Handlungsmuster oder gewisser Verzehr oder weißt du so, alles was du machst, ist oft verankert mit Dopamin, dass dein Gehirn das ausschüttet. Und das für dich wie eine Motivation, wie eine Belohnung. Du kriegst so ein kurzfristiges Hochgefühl, sagst, ja, geil, weißt du, mega. Oh, das hat mir jetzt gut getan. Obwohl eigentlich der Kern wo ganz anders liegt. Und da sehe ich auch vielleicht irgendwie meine Lösung, vielleicht um von dem Scheiß wieder wegzukommen, um dass ich wieder mehr Sport mache. Weißt du, wenn ich wieder das Bock habe, irgendeine Scheißkippe zu rauchen, Alter, dass ich sage, ey, nee, wenn ich jetzt eine rauche, dann kann ich nicht mehr so gut laufen, joggen, das wird meine Zeit kaputt machen, weißt du, dass ich es irgendwie damit veranke. Aber oft sind solche Ausschweifer, die man hat, außer es schmeckt halt einem, klar, jeder hat Bock auf Schokolade, aber die neue Lindschokolade, hast du die mal gegessen?
Mmh.
Macadamia, Digga. Oh, mmh. Digga, Alter. Digga.
Du Arschloch.
Ich war jetzt beim Filmball gestern. In München, vorgestern in München Und da sind die ganze Zeit rumgelaufen, haben die neue Lindt-Schokolade Digga, ich habe so viel Lindt-Schokolade gefressen. Oh, ich sag ganz bewusst gefressen, weil am Anfang ist der Typ an mir vorbeigelaufen. Ich war immer so, nein, danke, nein, danke. Dann war ich irgendwann so, hey, komm mal nochmal her, Alter. Boah, das ist richtig geil. Ja, die machen schon gute Schokolade.
Ja, sowas holt mich halt ab. So, ne? Also da was? Ich bin kein Suchttyp, aber Schokolade ist zum Beispiel ein echtes
Zartbitter?
Problem.
Was bist du? Nee, Vollmilch? Nee,
ich bin kleiner Vollmilchtyp. Ich bin klassischer Vollmilchtyp. Eine ehrliche, normale Vollmilch. Diese roten, ich habe irgendwann mal bei Alliteration erzählt, dass ich diese roten Lindt-Schokokugeln so mag. Und im nächsten Weihnachten hatte ich von der Community ungefähr 50 Kilo zu Hause. Was sehr nett gemeint war und mich auch total gefreut hat. Aber das ist natürlich, das ist so ein bisschen so, als würden die Leute dir Kippen schicken, weißt du? Das ist einfach nicht gut. Weißt du, wenn du zu Hause auf einmal so 50 Kilo Lindt-Schokolade hast, die du liebst, ist nicht gut.
Ich weiß schon, dass Basti die alle weggeworfen hat. Ich bin doch nicht dumm. Vielleicht haben die da Gift reingespritzt. Ich bin nicht blöd. Nein, das mache ich auf gar keinen Fall.
Ja,
hast du den Nachbarn gegeben?
Nee, Nachbar, ich habe immer bei Halloween bei den Kindern in die Töpfe reingetan. Wenn die nicht vor der Einfahrt zusammengebrochen sind, wusste ich ja, dass die gut sind.
Oh, das ist wie diese Vorkoste beim König, Digga.
Das ist auch ein geiler Job. Das ist nicht mal bei König Gaddafi und so. Und ich glaube, Saddam Hussein hatte das auch. Kannst du dir den Job vorstellen? Dass du immer Saddam sitzt bereit mit seiner goldenen AK und dann wird da, weiß ich nicht, irgendwie Stör reingebracht, frisch gebacken oder so. Und dann musst du aber als der Oberholme musst erstmal hingehen und musst erstmal probieren. So, ja, das ist ganz gut.
Sensationeller Beruf, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist, also guck mal, wir lachen jetzt drüber, aber das ist, bis du stirbst, einer der geilsten Berufe auf der Welt.
Das stimmt. Das stimmt.
Weißt du, also das hat ja keine Taktung, das ist ja jetzt nicht so, dass Saddam Hussein oder irgendwelche Könige, Henry der VIII. Oder Ludwig der XIV. Alle drei Wochen neuen Vorkoster hatten. Diese Typen haben ja, keine Ahnung, Digga, 20 Jahre mit dem im Palast gelebt und sind nicht gestorben. Weißt du?
Wollen wir mal ein Ranking der schlimmsten Berufe machen? Also ich habe direkt zwei im Kopf. Ich habe direkt zwei im Kopf der schlimmsten. Also ich würde sagen, also was heißt schlimmste Beruf? Nicht schlimm im Sinne von, dass es schlimm ist, sondern dass ich so auf so einer Schlangenfarm so Schlangen
melken.
Schlangengift melken.
Das ist ein super Beruf, hä?
Boah, Digga. Was ist da? Bist du komplett wahnsinnig? Ich habe letztens eine Doku gesehen, wo so ein Typ, Kobras, 20 Kobras in so Plastikboxen. In so einem Regalsystem, weißt du, finde das moralisch etwas schwierig, die so zu halten, aber das macht man dann da irgendwie so, keine Ahnung. Und er hat so einen Haken und es gibt Schlangen sind ja völlig unterschiedlich aggressiv. Es gibt Schlangen, zum Beispiel Wasserschlangen, also die im Meer leben, Meeresschlangen, die beißen dich fast gar nicht. Wenn sie dich beißen, bist du gefickt, weil die sind unglaublich giftig, aber die sind super beiß. Und dann gibt's halt
Kobras. Aber wie ist man gefickt?
Kommt drauf an, wo sie sich reinbeißen. Aber egal, wo sie sich reinbeißen, bist du jetzt gefickt. Jedenfalls
mit
der
welcher
Typ,
Position? Mit welcher Position würdest du
der
das?
Typ macht die, der Typ macht die Plastik, das Plastikregal auf. Also zieht das mit so einem Haken zu sich ran und der Schlangenkopf kommt einfach nur vorne raus und springt auf ihn zu. Und dieser Typ, mit was für einer Gelassenheit, der mit so zwei Haken dann diese 3 Meter lange Kobra einfach da rausnimmt, so als wäre es ein Hundewelpe und die dann, mit der dann zu so einem Glas geht, dann werden die ja dann an so eine Plastikfolie gehalten und wird imitiert, dass sie etwas beißen würden und dann fließt das Gift ab. Das ist für mich. Lass uns mal Top 3. Also das ist für mich Platz 3 der beschissensten Berufe.
Findest du? Echt?
Boah, ich würde, von sowas gebissen zu werden, klar, selbst wenn es Gegengift gibt, das macht ich weiß jetzt nicht genau, wie dieses Kobra-Gift wirkt, aber bei den schlimmsten Schlangen zum Beispiel, das ist halt nekrotisch, das zerstört dein Gewebe so, da fällt dir einfach das Bein ab oder deine Lungenaktivität setzt aus oder so. Also der Gedanke, von einer Schlange gebissen zu werden in so einem Kontext, auch wenn die dort in gewisser Weise Gegengift haben, es gibt auch viele Schlangen, für die es gar keine Gegengifte gibt. Das ist für mich absoluter Oberhorrorjob.
Also ich glaube, jetzt im Vergleich dazu würde ich jetzt mal sagen, Minenräumer. Das ist ein Scheißjob.
Ah, ja, das ist auch
scheiße.
Weißt
du, also Minenräumer, das ist so richtig scheiße. Der Minenräumer, wenn du den fragen würdest, hey, hör mal zu, würdest du gern in einem schönen, warmen Labor arbeiten, wo du zweimal am Tag ein paar Kobras melken musst, wird er sagen, hey Bro, kein Problem, Alter.
Bombenentschärfer wäre bei mir auch, wäre bei mir wahrscheinlich auch mit reingekommen. Stopp,
nicht Bombenentschärfer, Minenräumer. Das ist,
okay.
Also Minenräumer ist richtig, richtig scheiße, Digga. Weil du musst bei jedem Schritt, kannst du gefickt sein. Weißt du, ein Bombenentschärfer, der, also Kampfmittelräumdienst, die kommen ja zum Beispiel, wenn eine Weltkriegsbombe gefunden wird. Der, übrigens habe ich das auch im neuen Programm, diesen Job, Kampfmittelräumdienst. Wie krass dieser Beruf eigentlich ist.
Ja, der aber, ist auf jeden Fall krass.
Ja, aber Minenräumer, Digga. Also alle, bei jedem Schritt, überleg mal. Das ist ja, heftig.
Gibt's den Job Minenräumer in der Art und Weise, dass wirklich einer so durch ein Landminenfeld läuft und dann mal so...
Ja, ich glaube, die sind halt vom Militär dann so gesehen ausgebildet und darauf spezialisiert. Ich denke nicht, dass sie dann zum Beispiel sagen, der Koch, der 14 Stunden Kartoffel schält, hey, Manfred, hör mal zu, wir haben hier noch ein Minenfeld. Kann ich kurz vorbeikommen? Ja, gleich, mach nur kurz die Suppe fertig. Ich bin gleich bei dir, du Hurensohn. Ich glaube nicht, dass die... Ich glaube schon, dass es auf jeden Fall spezialisierte Leute sind. Also ein Kampfmittelräumdienst ist jetzt auch nicht so, dass alle 15 Minuten eine Weltkriegsbombe gefunden wird in Stuttgart. Aber wenn, dann kommt der halt der Spezialist.
Ich würde sagen, Platz 2 bei mir, Tiefseetaucher. Also jetzt nicht Leute, die mit einem U-Boot runtergehen.
Oh, ja. Das ist auch ein harter Job.
Sondern Leute, die so also an Bohrinseln und so. Es gibt ja Sachen, die müssen gemacht werden. Ja. Zum Beispiel, wo du halt kein U-Boot runterschicken kannst, bei den Standpfeilern von so Bohrinseln. Und dann müssen die Typen in so wirklich, das sieht dann nicht, die haben dann keinen normalen Taucheranzug an, sondern die haben sowas an, was früher Anfang des 19. Jahrhunderts, als die Leute mit Unterseearbeiten angefangen haben, wirklich mit so Metallhelm. Und dann gehen die ja 120 Meter, 130 Meter runter, was für den menschlichen Körper eine unglaubliche Belastung ist. Und arbeiten sagen, halt in absoluter Dunkel. Stell dir das mal vor, 130 Meter im tiefsten, ja. Also wir sprechen jetzt nicht von der Karibik, sondern diese Bohrinseln sind dann irgendwo, keine Ahnung, Kaspisches Meer oder so ein Scheiß. 130 Meter komplette Dunkelheit, du hast eine Lampe da dran, klebst an so Metallpfosten, den du irgendwie sauber machen musst oder irgendwelche Dichtungen neu machen musst oder so. Und um dich herum einfach nur dunkelstes Meer, 130 Meter tief.
Boah, das ist heftig, Alter. Das ist richtig hart. Da gebe ich dir, also Tiefseetaucher ist richtig heftig.
Da gab es auch einen der schlimmsten Unfälle in der Arbeitssicherheitsgeschichte. In den 70er, 80er Jahren war das, glaube ich. Da hat man 3, 4 von diesen Jungs, die müssen ja, wenn die nach der Arbeit hochkommen wieder, müssen die ja in eine Inkubationskammer, nee, wie heißt das nochmal? Decompression Chamber, also Dekompressionskammer. Das heißt, die müssen in einen geschlossenen Raum aus Metall, in dem dann der Druck, der Außendruck, dem Innendruck wieder angeglichen wird. Weil die würden sonst eine Taucherkrankheit bekommen. Das Stickstoff im Blut würde flüssig werden.
Stimmt, genau.
Und in dem Fall, könnt ihr mal nachschauen, ich weiß den Namen dieses Unfalls nicht mehr, ist aber wirklich eine der schlimmsten Sachen, die je passiert ist. Seitdem wird das irgendwie technisch auch anders gemacht. Waren 3 oder 4 Jungs von diesen Tiefseetauchern in einer dieser Metallröhren drin, Dekompressionskammer. Und aus irgendeinem Grund, man weiß glaube ich bis heute nicht, warum, hat einer von denen, bevor der Dekompressionsprozess abgeschlossen war, die Kammer geöffnet. Und der ist halt, der gesamte Körper von diesem Mann ist durch eine Öffnung so groß wie eine Untertasse gezogen worden. Und kam auf der anderen Seite halt als Matsch raus. Und die anderen sind auch, also der plötzliche Druck, die plötzliche Druckänderung zwischen in dieser Dekompressionskammer und außen hat die Körper von diesen Leuten faktisch komplett zerlegt.
Echt jetzt?
Das ist eins der schlimmsten man kann das nicht relationieren. Also es gibt ja, wenn ein Schiff mit 500 Leuten untergeht, ist ja auch schlimm. Aber ich meine damit einfach nur von der Grauenhaftigkeit des Anblicks war das, glaube ich, wirklich schrecklich.
Und das waren Tiefseetaucher?
Das waren, also waren auf jeden Fall Berufstaucher, die längere Zeit in großer Tiefe waren. Ich weiß nicht, was der genaue... Ich glaube auch der Begriff für das, was wir eben gesagt haben, Tiefseetaucher ist nicht ganz richtig. Tiefseetaucher sind Leute, die mit U-Booten irgendwie 2000 Meter tief gehen. Aber Berufstaucher, die halt so an Bohrinseln und so arbeiten, die müssen ich glaube sogar tagelang, wenn die richtig lange unten waren, müssen die 2-3 Tage in diese Dekompressionskammer, weil der Körper muss sich halt erst wieder an den Außendruck annähern. Und wenn du die aufmachst von innen, mittlerweile gibt es irgendwelche Sicherheitsregularien, dass die von innen gar nicht zu öffnen ist, aber der hat wahrscheinlich irgendwie an die falsche Griffkante gefasst und dann hat das aufgemacht. Und dann ist halt der Druck in einer Millisekunde ausgeglichen worden. Ähnlich wie was auch mit diesem U-Boot passiert ist, da, dass die Typen selber gebaut haben vor 2-3 Jahren und wo die dann zur Titanic tauchen wollten. Das ist ja auch implodiert.
Ja, stimmt. Stimmt.
Was ist dein Platz 2?
Also Platz 2 wäre bei mir, also ich glaube, was ich so richtig schlimm finde, ist glaube ich so Callcenter. ja, du lachst, Digga, so aber du lachst, Digga, ja, aber stell dir mal vor, du bist die ganze Zeit in so einer, entweder in Reihen oder in so einer Minikabine, hast ein Headset um dich herum, reden permanent 8 bis 12 Stunden. Die ganzen Leute, ich kann das verstehen, du hast die permanente Lärmbelastung, du hast immer Druck von deinem Vorgesetzten, Abschluss. Und muss einen Call nach dem anderen machen. Jeden Tag. Ja, natürlich kann ich das verstehen. Vielen, vielen Dank. Darf ich Ihnen kurz unser neuestes Produkt vorstellen? Ich glaube, psychisch, das killt dich, Digga. Warum komme ich jetzt drauf? Weil ich war jetzt gestern in einem Restaurant oder in einem Hotel zum Frühstücken, Digga. Und es war einfach komplett full. Und es war so ein Lärm, Basti, als ich wieder im Aufzug drin war, habe ich erst realisiert, wie mich das kaputt gemacht hat, Alter. Es war permanent am blablabla, es war so laut und da waren ja, vielleicht gerade mal 80 Leute. Ich stelle mir das richtig, richtig, richtig schlimm vor.
Ist schlecht bezahlt, wird jetzt auch weg rationalisiert natürlich, weil KI.
Ja, glaube ich auch.
Booking.com buche ich immer gern meine Reisen oder meine Hotels und so. Ist an sich eine gute Seite. Die haben aber jetzt auf KI umgestellt. Und das ist absolut fürchterlich. Weil dann hast du irgendwie, hallo, ich bin Lena, deine KI-Assistentin. Und dann bei jeder fucking Antwort, keine Ahnung, damit Leute wie mein Vater oder deine Mutter das nicht checken, dass das kein echter Mensch ist, wird so getan, als wäre das ein Mensch. Und Lena macht dann so Atem- und Gesprächspausen und du hörst sie tippen. Also du sagst dann so, ey, ich habe ein Problem mit einer Buchung. Und dann hörst du so, ah ja. Und denkst so, Alter, mir spielt gerade ein Computer vor, dass er auf einer Tastatur tippen würde, damit ich das Gefühl habe, dass ich mit Menschen rede. Wie bescheuert
geil,
ist das denn?
Geil, aber gut.
Das dauert ja ewig. Es dauert ewig. Du denkst, oh mein Gott.
Und dann vielleicht hat Booking gar nicht das Geld, um eine KI zu implementieren und hat einfach ihren Mitarbeitern gesagt, hört mal zu, redet doch einfach mal wie Roboter, wie eine KI. Hallo, wie geht dir? Ich bin ein KI aus... Das ist natürlich kein Problem, dass du hast Probleme bei Telekom. Ich werde dich sofort.
Das kommt dann nämlich als Abschluss. Wenn du mit Lena dann 20 Minuten verbracht hast, indem sie dir bei deinem spezifischen Problem nicht helfen konnte und man immer sagt, ich möchte einen Menschen sprechen. Warte mal kurz, ich überprüfe deine Antwort. Und dann so, ich leite dich jetzt an meinen humanoiden Kollegen weiter oder so. Und dann kommst du wirklich zu Ranjit in Neu-Delhi. Ja. Und der dann so, hello, Mr. Heller Bielendorf, er. Und dann ist, fuck, gibt mir wieder Lena, Alter, ey. Das ist ja fürchterlich.
Es gibt so geile Videos auf YouTube. Also, Hacker sind ja die krassesten Motherfucker auf, ey, Moruk, Alter. Diese Hacker, was die können, Digga. Ich glaube, wenn dich ein Hacker auf dem Kicker hat, dann bist du frontal, seitlich und aus allen Himmelsrichtungen richtig gevögelt. Digga, es gibt so einen Typen, der hackt Callcenter in Indien. Okay?
Ja,
die Typen, die dann anrufen und dann die Leute verarschen und denen ihre Kreditkarten. Und es gibt, weißt du, es sind ja wirklich, diese Hacker sind ja so Robin Hoods, eigentlich so die Helden der Neuzeit, Digga. Der hackt sich ein und nimmt halt den ganzen Laden auseinander. Hey, und der so, mit wem rede ich da gerade? Ich bin Josh. Josh, lüg nicht, du bist Ranjit Dalagangala und neben dir sitzt Bariyangala und die auf einmal alle schockiert und dann geht er auf den ihre Screens und zeigt dann denen ihre Daten, die er davor abgegriffen hat. Wahnsinn, Digga, das war für mich so unterhaltsam. Aber da habe ich mir gedacht, ja, die haben es verdient, Alter.
Auf der einen Seite muss man natürlich sagen, die haben es verdient. Auf der anderen Seite sind das natürlich, ähnlich wie bei großen kriminellen Vereinigungen, sind das auch nur die armen Schweine, die ausgenutzt werden. Aber natürlich, karmatechnisch, nee,
die
ist verdienen das abartig,
ja Geld,
was
die Digga, die ja, kriegen ja alle Provision. Aber, das hat ja, der Hacker klar, zum Beispiel aufgedeckt. Die kriegen Provision pro, also von der Summe, die sie abhacken, kriegen dann immer 10%. Und dann siehst du halt auch, wie die sich freuen im Hintergrund, wenn die einen verarscht haben.
Ja, also weißt du? Ich glaube, dass diese Abzock-Callcenter in Indien, da sitzen halt ganz andere kriminelle Organisationen hinter. Und die Leute, die da selber sitzen, das machen, sind echt arme Schweine. Es gibt auch einen interessanten Podcast von Kesh Rauberos darüber, der heißt, glaube ich, Imperium. Den habe ich letztens empfohlen. Da geht es genau darum, könnt ihr mal googeln. Kesh Rauberos hat einen Podcast gemacht. Da geht es nämlich um diese Hacker, um diese Scammer-Fabriken. Es gibt bei Myanmar gibt's Fabriken, da musst du dir vorstellen, da sitzen 10.000 Leute in so einem Saal und sind alle mit so einem Heftchen geschult, wie sie Leute abziehen. Ich habe letztens was Lustiges gesehen, da sitzt eine Amerikanerin, also junge Frau, und tut so, als würde sie darauf eingehen, was der Scammer ihr erzählt. Und dann sagt die Frau an der anderen Leitung, die Scammerin, immer so, yeah, you just have to give me your credit card details. Just the credit card. Und dann tut die Frau vor der Kamera so, als hätte sie während des Gesprächs einen Autounfall. Also lässt dann so einen Crash einspielen. Sagt so, oh my God, I had a car crash. I'm laying here, I'm bleeding. Please call my family. Und dann sagt die Frau auf der anderen Seite, die Scammerin so, yes, before I can call emergency, give me your credit card detail.
Natürlich.
Und denkst so, Alter, boah. Krass.
Ja, und deswegen habe ich da kein Mitleid, Bro. Ganz einfach.
Ja, nee.
Also,
ja, kann man
tut mir
auch
leid.
Wenig
also,
Mitleid haben.
Klar, die Leute jetzt in Myanmar und so, ja, die da drin sitzen, tun mir leid, aber wenn du halt einer alten Frau, die irgendwo in den USA lebt oder in Europa, ganzes erspartes Geld wegnimmst, was sie für ihre Rente und für ihr Leben, und das Geld ist halt einfach weg. Du kannst dann nicht zur Polizei gehen und dann finden die irgendjemanden, ist halt online weg. Ciao. Forever. Weißt du? Und nee, also da habe ich überhaupt kein Mitleid. Digga, das ist wie wenn wir sagen, hey, die Leute, die dich überfallen haben, Indien Urlaub und mit einer und dein ganzes Geld ausgeraubt haben, also mit denen, die haben ja auch genau, nee, überhaupt nicht.
Ich habe noch Platz 1 der Berufe, die ich wirklich nicht machen wollen würde, was ein bisschen darauf zurückgeht, dass ich immer noch von dem Film wie hieß der nochmal, in meiner Kindheit mit Dustin Hoffman und Donald Sutherland, es ging um ein Virus. Kevin Spacey spielt auch mit und so. Ich muss einmal kurz nachgucken, weil der ist große Empfehlung, fantastischer Film. Mitte 90er Jahre, 94, 95 muss das gewesen sein. Warte mal, ich gucke einmal ganz schnell nach, weil den muss man eigentlich gesehen haben. Fantastischer Film. Und der geht halt um, und da wäre so mein Ding, glaube ich, der schlimmste Job, den ich mir vorstellen könnte, wäre in so einem so Hochsicherheits-Biolabor zu arbeiten. Outbreak,
oh, das ist auch
Outbreak
gut.
Von 95, genau. Outbreak, lautlose Killer. Da geht es genau darum. Also da geht es um eine weltweite Epidemie, aber so der Gedanke, in so einem Gummianzug, in so einem Labor mit eigener Sauerstoffversorgung, dann reißt der Gummianzug ein und ich kriege irgendwie Ebola oder so.
Nee. Das ist heftig.
Da hätte ich wirklich... Das ist wahrscheinlich nicht der gefährlichste von allen. Ich glaube, so diese Klamotten so Untersee oder irgendwie Hochseefischer oder so im Alaska oder so. Oh,
Fensterputzer.
Auch scheiße. Ja.
Das ist auch heftig, Digga. Also wenn du jetzt so ein Hochhaus in den USA, also in New York, dort Fensterputzer bist, klar, an den sonnigen, wenn so Kaiserwetter ist, oh, wunderschön, hier, Sonne, blauer Himmel, richtig geil. Aber Digga, da nur ein bisschen Wind, ich würde mir in die Hosen frontal, rektal und diagonal scheißen. Ja. Oh mein Gott, wirklich, Alter. Hey, aber auch die Typen, die auf diesen Windrädern arbeiten, Basti. Alter, oder diese hohen Strommäste da oben, was für Eier haben die, Alter? Wie mutig sind diese Menschen?
So Hochkletterer,
ja. Einscheißen.
Ja, ja.
Oder diese Honigsammler in Nepal und so, die dann ins Gebirge gehen und dann sich dort irgendwie abseilen und dann diese riesen Bienenwaben, Alter. Ja, Honigwaben.
Oh ja, gut, aber das... Also das ist wirklich sehr spezifisch. Also, aber ja, das ist, also bei mir ist Platz 1 auf jeden Fall Biolabor. Bei dir ist Leute, die auf Hochräder klettern.
Mhm.
Ja, finde ich auch. Also Windräder, so auf Windräder klettern, stelle ich mir auch absolut fürchterlich vor.
Nee, also ist nicht Platz 1. Also Platz 1 wäre, glaube ich, warte, was hatte ich davor erwähnt? Ich glaube, also Minen. Also ich glaube, Minen, also guck mal, bei diesen, sag du es mir, Bro, Fensterputzern etc., da kannst du ja, wenn du wirklich alle Richtlinien befolgst und dich perfekt absicherst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Aber bei einem
Minenräumer, ja, das ist schon. Da, ist, Alter, Digga, da kannst also, du dich so viel absichern, wie du willst. Wenn Zeit gekommen ist, ja, dann fliegt dir die Scheiße im Ohren. Auch da große Filmempfehlung, The Hurt Locker von Catherine Bigelow, hat vor 10 Jahren ungefähr, geht um ein Minen- und Bombenräumungskommando im, ich glaube, Irak oder Afghanistan. Ich glaube, Irak. Und fantastischer Film, hat ganz viele Oscars gewonnen. The Hurt Locker mit ganz, ganz, ganz toll. Also, und das geht genau darum, wie diese Leute, also es geht unter anderem auch darum, wie so ein Bombenräumer, der ganz viele Kollegen verloren hat, dann aus dem Krieg zurückkommt. Und dann irgendwie im Supermarkt steht und von der Wahl des Joghurts überfordert ist, weil der so ein Stressniveau gewohnt ist, dass der gar nicht mehr im normalen Leben stattfinden kann. Weil ich meine, stell mal wirklich vor, du hockst vor einer von einem Sprengsatz, der gemacht ist, um irgendwie, keine Ahnung, einen LKW zu sprengen oder so, und musst den entschärfen. Was das für ein Stress ist.
Ja, oder, also ey, das ist richtig krass, aber ich habe noch eine, also glaube ich, das ist sogar der härteste Beruf, den es gibt, eine präkoitale Aktivierungsmaßnahmenleiter.
Wow. Wow. Dem Bullen die Eier lecken oder was, Özcan Kosa, was wolltest du uns damit wieder sagen? Er hat wieder so Freude, er ist wieder so glücklich.
Orale Stimulationsassistenz oder respiratorisch-orale Einführungssequenzleiter.
Ja,
speichergestützte Anlaufoptimierung.
Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Das hat mich sehr gefreut, mit euch allen zu reden. Sehr schön. Danke, dass ihr uns zuhört. Manche haben letzte Woche ja das Erlebnis gehabt, dass unser Podcast kurzzeitig nicht abspielbar war, irgendwie bei Spotify, ist aber alles gefixt, alles wieder sexy. Aber die wahren Fans, die uns wirklich lieben, Ötze, wo hören die uns?
Auf RTL Plus.
Natürlich. Und immer eine Woche früher. Immer eine Woche früher, ja, auf RTL Plus. Das heißt, wenn ihr jetzt auf RTL Plus hört, ist das schon die zweite Folge des Jahres, nicht die erste.
Ja. Und ich will euch noch ganz kurz eine Sache sagen, wenn ihr angepisst seid wegen irgendwelchen Inhalten, schreibt nicht dem Basti, weil sonst verlieren wir euch als Zuhörer. Ja, okay.
Ich reagiere nicht, im Gegensatz zu Özcan's Social Media Team reagiere ich nicht mit Verständnis auf Kritik.
Genau. Basti ist da immer so, was willst du überhaupt? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Ich bin Basti am Behlendorfer.
So habe ich das übrigens nicht geschrieben. Ich habe einfach nur geschrieben, dass das zur Kenntnis genommen ist und dass, wenn sie einen Faktenpodcast hören möchte, sie gerne Lanz und Precht hören soll und nicht uns. Weil das hier ist kein Faktenpodcast, aber völlig in Ordnung. Ich freue mich über jedes Feedback, das ich bekomme, Özcan.
Ich liebe dich. Okay, Janem. Heidi, mach's gut.
Janem Benem.
Haben wir noch irgendwas? Tschüss, bye bye. Ja, natürlich, Basti, du Vollidiot.
Ja.
Basti ist auf Tour mit seinem Programm Game Changer, deutschlandweit. Schön. Vielen, vielen Dank. Wir haben, also ich frage immer wieder in der Show, wer ist Bratwurst und Baklava-Fan, und da strecken wirklich sehr, sehr viele. Vielen Dank für den Support, ihr Lieben. Und ich bin mit meiner Show VIP auf Tour. Also, falls ihr noch Tickets ergattern wollt, dann beeilt euch und geht auf printyourticket.de oder auf Eventim. Wir lieben euch. Fühlt euch gedrückt. Bye, bye. Basti, hör auf.
Oh, ist das ekelhaft. Danke dir. Tschüss.
Tschüss.